England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo und guten Tag, liebe Britpod-Fans. Heute geht es um ein Buch, das die Welt verändert hat. Alice im Wunderland. Und alles als Kulturphänomen samt ihres berühmten Autors. All das wollen wir heute exklusiv im Britpod beleuchten. Bleibt dabei. Heute sprechen wir über eines der berühmtesten Bücher der Welt, Alice's Adventures in Wonderland oder wie wir sagen, Alice im Wunderland, geschrieben von einem Mathematiker, der eigentlich gar kein Schriftsteller sein wollte, oder Klaus?
Sein Name Charles Lutwidge Dodgson, besser bekannt unter seinem späteren Pseudonym Lewis Carroll. Seine spontane Erzählung für ein kleines Mädchen wurde zu einem Welterfolg, der bis heute Künstler, Filmemacher und Philosophen inspiriert.
Bevor wir verraten, unter welchen Umständen diese kuriose Alice-Geschichte entstanden ist, werfen wir erstmal einen Blick auf den Autor selbst. Denn nur wenn man weiß, wer dieser Mann war, kann man auch verstehen, wieso er ausgerechnet dieses Buch geschrieben hat.
Fast könnte man sagen, selbst für Oxford, wo er ja lange lebte, war dieser Mann ein seltsamer Vogel.
Geboren wurde Lewis Carroll, so wollen wir ihn jetzt nur noch nennen, 1832 im kleinen Örtchen Daresbury in Cheshire, als ältester Sohn eines anglikanischen Pfarrers. Und er war das drittälteste von, haltet euch fest, 11 Kindern.
11? Na ja, da lernt man früh, sich Gehör zu verschaffen.
Ja, schon als Kind zeigte er ein außergewöhnliches Talent für Sprache und Zahlen. Er schreibt Gedichte, bastelt mathematische Spiele und liest alles, was ihm unter die Finger kommt.
Er ist sehr schüchtern und stottert, was ihn oft unsicher macht im Umgang mit Erwachsenen.
Aber aus jeder Schwäche, das wissen wir doch, Klaus, entstehen ja auch Stärken. Er findet schon früh Zugang zur Fantasie. Mit 19 geht Carroll nach Oxford ans Christ Church College. Und wer hierher kommt, sollte ja später eigentlich Geistlicher der anglikanischen Kirche werden.
Carroll studiert Mathematik, Theologie und klassische Literatur. So wird er schließlich Dozent. Nebenbei schreibt er Gedichte und veröffentlicht sie auch gelegentlich. Und weil er sich gut mit dem Dekan versteht, erlässt dieser ihm irgendwann sogar die Pflicht, eine Kirchengemeinde übernehmen zu müssen.
Vielleicht hat der Dekan ja die wahren Talente seines Schülers erkannt.
Ja, das liegt nahe.
Bezeichnend für Carroll ist auch, dass er sich selbst betont unauffällig gibt. Er trägt nur graue Kleidung. Sein Stottern bleibt, nur dann allerdings nicht, wenn er als Dozent Texte oder eigene Gedichte vortragen soll.
Alex, du warst ja neulich selbst wieder in Oxford, wie ich weiß. Diese Stadt ist ja viel mehr als nur eine Universitätsstadt. Sie war immer Bühne für Geniales und Schrulliges. Viele der Professoren schrieben und schreiben Bücher.
Ja, zum Beispiel J.R.R. Tolkien, den Autor von Der Herr der Ringe, der ebenfalls in Oxford lehrte und für immer dort wirkte.
Ich bin bei meinen Recherchen auf etwas Interessantes gestoßen. Carroll liebte die Fotografie. Er besaß seine eigene Dunkelkammer und porträtierte hunderte Menschen, Professoren, Künstler, Kinder, auch die kleine Alice Little, Tochter des Dekans. Viele sagen heute, Carroll sei einer der besten Porträtfotografen seiner Zeit gewesen. Seine Bilder wirken heute fast modern, natürlich, ruhig, sehr menschlich. Er experimentierte sogar mit optischen Geräten, Spiegeln, sogar frühen Formen der 3D-Fotografie. Und das Mitte des 19. Jahrhunderts.
Tja, und dann kommt der 4. Juli 1862. An dem Tag hat alles begonnen. Wir sind also mitten in Oxford. Ein Nachmittag auf der Themse, stellen wir uns vor. Lewis Carroll unternimmt mit seinem Freund Robinson Duckworth eine Bootsfahrt, begleitet von 3 kleinen Mädchen. Das sind Lorena, Edith und Alice Little, den Töchtern des Dekans. Man nennt sie die Liddell-Mädchen.
Um die Langeweile der Kinder zu vertreiben, beginnt Carroll eine fantastische Geschichte zu erzählen. Von einem Mädchen, das einem weißen Kaninchen folgt und in eine völlig verdrehte Welt fällt. George Callahan kennt den Platz, wo die berühmte Bootsfahrt begann.
Behind me is Folly Bridge in Oxford. And it's from this bridge on Sunday, the 4th of July, 1862, that
Hinter mir ist die Folly Bridge in Oxford. Von dieser Brücke ruderten am Sonntag, 4. Juli 1862, Lewis Carroll und Alice Little bis nach Fort Meadow, 3 Meilen nördlich. Für ihr Picknick wurden sie begleitet von Alice's 2 Schwestern und Reverend Duckworth. Carroll war Mathematiker am Christchurch. Dort war jeder ein Geistlicher, auch er. Nur der Dekan durfte heiraten.
He was at Mathematics Don at Christchurch, one of the colleges of Oxford. In those days, most Oxford Dons were required to be Church of England priest.
Wie auch immer, Reverend Duckworth übernahm im Boot das Rudern. Carroll konnte das nicht gut. Die 10-jährige Alice sagte, erzähl mir eine Geschichte. Und Lewis Carroll fand schnell eine. Alice im Wunderland.
Tell me a story. So Lewis Carroll made one up extemporaneously. And he invented this Alice in Wonderland.
Später sagte er, es sei ein warmer, goldener Nachmittag gewesen. Meteorologen fanden aber heraus, dass es kühl und wolkig war. Reverend Duckworth erschien in der Geschichte als Duck, also Ente. Der verrückte Hutmacher basiert auf einem exzentrischen Möbelhändler in Oxford. Er ist in Holywell begraben. Auch die Herzkönigin und das weiße Kaninchen sind ähnlich entstanden.
Or the St. Cross Cemetery on Holywell Street in Oxford. And the Queen of Hearts and Off With Their Head and the White Rabbit all comes there.
Mit dieser Bootsfahrt war die Sache eigentlich erledigt. Lewis Carroll wollte die 3 Schwestern ja nur ein wenig unterhalten. Es machte ihm Spaß, ihre Fantasie anzuregen. Zudem war es ja nur eine Nonsensgeschichte, die mit dem Unmöglichen spielte, mit dem Schrägen, mit allen möglichen Wundern. Er kehrt zu seinen Vorlesungen über Mathematik zurück.
Tja, wer den Inhalt dieser Geschichte nicht mehr weiß, hier eine kleine Erinnerung. Während ihre Schwester ihr aus einem Buch vorliest, bemerkt Alice ein sprechendes weißes Kaninchen, das auf eine Uhr starrt und sagt, es komme zu spät. Neugierig folgt Alice dem Kaninchen in seinen Bau. Dort fällt auch sie und landet in einem Raum, der viele Türen hat. Schließlich findet sie einen Schlüssel, mit dem sie die kleinsten der Türen aufsperren kann. Doch sie schafft es nicht, hindurchzugehen, denn sie ist zu groß. Da entdeckt sie ein Fläschchen mit einem Trunk, der sie kleiner macht. Aber als sie klein genug ist, ist die Tür wieder geschlossen. Und so entsteht eine chaotische Situation, bis Alice letztlich das Wunderland mit all seinen Absurditäten betreten hat.
Als Lewis Carroll die Bootsfahrt fast schon vergessen hat, passiert etwas Überraschendes. Alice Little, jetzt 11 Jahre alt, schreibt ihm und bittet ihn, die auf dem Boot erzählte Geschichte unbedingt für sie aufzuschreiben. Er tut es. Es werden 90 Seiten, einschließlich einiger Zeichnungen, die er dazu anfertigt. 2 Jahre nach dem Bootsausflug, im Jahr 1864, schenkte Alice das handgeschriebene Büchlein. Und Freunde raten ihm, den Text doch einmal einem Verlag zu schicken.
Highly significant. It was originally entitled Alice's Adventures Underground.
Das Manuskript hieß zunächst Alice's Abenteuer unter der Erde. Carroll hatte es dem Verlag Macmillan geschickt, die sein Potenzial sofort erkannten. Nur den Titel fanden sie für Kinder erschreckend. Man dachte eher an Alice und die Feen oder Alice's Goldene Stunde. Schließlich bekam es den später weltbekannten Titel Alice's Abenteuer im Wunderland.
Alice among the Fairies and Alice's Golden Hour. Before finally settling on the now world-famous title, Alice's Adventures in Wonderland.
Ja, das Wichtigste aber sollten für Lewis Carroll die Zeichnungen in diesem Buch werden. Darauf legt er größten Wert.
Seine eigenen Skizzen reichen ihm nicht. Nein, er sucht sich einen professionellen Zeichner. Wie sich herausstellen wird, ist diese Entscheidung die wichtigste überhaupt. Paul Borman berichtet.
Competent sketcher though he was, well able to make amusing illustrations for the little children, he realized that a more skilled artist was required to give justice to his fanciful concepts, one who could easily visualize and bring to life the imaginary characters his words portrayed.
Selbst ein guter Zeichner erkannte er, dass für die Illustrationen ein besonders fantasiereicher Künstler gefragt war, der die imaginären Charaktere darstellen konnte.
But chosen as a House of Lords fresco. Tenniel had also provided illustrations for several important books, in spite of the fact...
Seine Wahl fiel auf John Tenniel. Der hatte Illustrationen für viele Bücher entworfen und ein Fresko im House of Lords gemalt. Und das, obwohl er nach einem Jugendunfall auf einem Auge blind war. Tenniel besaß eine hohe Reputation und gehörte seit 1850 dem Stab der satirischen Zeitschrift Punch an. Dass er als angesehener Künstler diese Fantasie für Kinder illustrieren wollte, sagt viel über die Qualität des Werkes.
Yet some friction occurred between the two, especially when the author suggested a model be found for Alice.
Einen Streit gab es, als der Autor ein Model für Alice finden wollte, vielleicht die echte Alice, während Tenniel aus der Fantasie schöpfen wollte. Er sagte, er brauche so wenig ein Model wie Dodgson eine Rechentabelle. Tenniel war sehr langsam dabei, die 42 unterschiedlichen Illustrationen fertigzustellen. Erst im Juli 1865 war alles fertig. Erste 2000 Exemplare wurden gedruckt.
And the whole work submitted for the first publication of 2000 copies. Dodgson then undertook what amounted to a full rewriting of his story, adding to and editing the original manuscript as he went.
Einige Zeit später überarbeitete Carroll den Text wieder und änderte den Titel in Alice's Adventures in Wonderland, der Titel, den die Welt bis heute kennt.
The name by which it is known throughout the world today. By November 1865, this new version was published, using a different printing house whose results were found highly satisfactory.
Die neue Version erschien im November 1865 und kam sehr gut an. Diese zweite Auflage mit 4000 Exemplaren war auch ein Erfolg bei den Kritikern mit Sätzen wie ein literarischer Schatz. Das Buch verkaufte sich wie verrückt und in vielen Sprachen. Es gab Auflagen über Auflagen für die unersättlichen Käufer.
In the event, it did not matter over much what reviewers thought. The book was already selling like hotcakes, with ever more being printed and versions produced in other languages. Edition was following edition to meet demand.
Charles Dodgson, jetzt nur noch als Lewis Carroll bekannt, nutzte seinen Reichtum, um 1867 zusammen mit seinem Freund Henry Liddell Russland zu besuchen. Durch den Erfolg plante er, eine Fortsetzung von Alice zu schreiben. Als er es bei Henry Liddell erwähnte, schlug dieser vor, Alice hinter den Spiegeln und was sie dort sah.
And when this was mentioned to friend Liddon, it was the latter who suggested Through the Looking Glass and What Alice Found There as possible title.
Klaus, du bist ja Doktor der Literaturwissenschaft, auch noch der Englischen. Warum hat ausgerechnet diese Geschichte damals so viel Aufmerksamkeit bekommen?
Man muss sich mal ansehen, wie die sonstige Literatur dieser Zeit aussah. Das war der Realismus von Charles Dickens. Das waren Thackeray und die Bronte-Schwestern. Daneben vielleicht noch Anthony Trollope. Und da kommt ein junger, fantasiereicher Autor daher und verfasst reine Nonsensliteratur.
Stimmt, keine Moral, keine viktorianische Belehrung, nur richtiger Sprachwitz, Logikspiele und ein paar paradoxe Situationen. Das war ja fast anarchisch.
Nichts in der Story ist ja logisch. Wie die Grinsekatze, die verschwindet, bis nur noch ihr Lächeln bleibt. Oder der Hutmacher, der fragt, warum ist ein Rabe wie ein Schreibtisch?
Als das Buch 1865 erscheint, ist der Erfolg so groß, dass sogar Queen Victoria ein Exemplar bekommt und Carroll gleich um sein nächstes Werk bittet. Und was tut der Kerl? Der schickt der Queen ein mathematisches Werk über Determinanten. Das ist ein typischer Carroll-Moment gewesen.
Ja, das ist so wunderbar britisch. Auch der junge Oscar Wilde soll ja Fan gewesen sein, wie viele andere Schriftsteller.
Tja, das war er.
Auch Künstler wie Salvador Dalí oder Musiker wie die Beatles haben sich später davon inspirieren lassen. Und immer blieb eine brisante Frage. War Alice im Wunderland vielleicht psychedelisch? Hatte Lewis Carroll Drogen konsumiert? Frank Byrne ist dieser brisanten Frage nachgegangen.
In the 1960s, rumors began to surface that author Lewis Carroll was under the influence of drugs when he wrote Alice's Adventures in Wonderland.
In den 1960ern kam das Gerücht auf, dass Lewis Carroll unter Drogen stand, als er Alice im Wunderland schrieb, wegen der seltsamen Fantasie. Es kam heraus, dass Carroll selbst an einer Störung litt, die seine visuelle Wahrnehmung veränderte. Heute heißt sie Alice im Wunderland-Syndrom. Betroffene können schlecht die Größe und Entfernung von Gegenständen einschätzen.
Because sufferers find it hard to judge the size and distance of objects. In a famous scene in the book, Alice meets a caterpillar.
Einmal trifft Alice eine Raupe, die auf einem Pilz sitzt und Pfeife raucht. Sie sagt, dass sich ihre Größe ändern wird, wenn sie den Pilz isst. Manche meinen, das sei ein Hinweis auf Drogen. Manche Pilze haben eine halluzinogene Wirkung. An diesem Punkt der Story verändert alles, was man zu sich nimmt, die eigene Größe. Der Konsum von Pilzen als Freizeitdroge kam erst in den 1970er Jahren auf, doch Carroll hätte ihre bewusstseinserweiternde Wirkung kennen können.
The use of mushrooms as a recreational drug didn't really become common until the 1970s. But it is possible that Carroll knew that mushrooms could have a mind-altering effect. However, the reference in the book has nothing to do with recreational drug use. At most, it acknowledges the existence of the mushrooms.
Die Szene im Buch ist aber kein Hinweis auf Freizeitdrogen. Auch die Pfeife enthielt wahrscheinlich nur Tabak und nicht Opium oder Cannabis. Es gibt zweifellos mehrere wichtige visuelle Szenen im Buch. Einmal verwandelt sich in Alices Händen ein Baby in ein Ferkel, später wächst ihr Hals überproportional und die Grinsekatze lässt nur ein Grinsen zurück.
Later, her neck grows out of all proportion. There's also the famous Cheshire Cat, who disappears, leaving only a grin. And there's also the concept of time distortion. However, no matter how...
Dann die Zeitverzerrung. Doch wie absurd diese Ideen sind, sie beweisen nicht, dass der Autor unter Drogen stand. Der Buchstil ist literarischer Unsinn, mit verwirrenden Bildern statt Logik.
Relies on confusing images and wordplay rather than a logical plot structure. The style is fanciful, memorable and delightful.
Alles ist fantasievoll und absurd. Und doch folgt das Buch wiederkehrenden Charakteren und Themen. Alles löst sich auf.
With returning characters and connected themes that twist and turn and eventually resolve. As for Carroll himself, we do know that at one point he took opium.
Wir wissen, dass Carroll Opiumtinktur gegen Zahnschmerzen nahm, aber unter Drogeneinfluss stand er beim Schreiben nicht. Es ist ein gut geschriebener Unsinn, darum lieben wir es.
Well-written nonsense, and that's exactly why we love it.
Sehr interessant. Wie ging's denn nun nach dem Erscheinen der beiden Alice-Bücher mit Lewis Carroll eigentlich weiter?
Natürlich war er früh wohlhabend geworden und kaufte seiner Schwester ein Gutshaus. Er blieb sein Leben lang unverheiratet, lebte bescheiden in seinen Räumen im College und schrieb unzählige Briefe, oft an Kinder, die er kannte.
Das hat später, wie man weiß, für viel Spekulation gesorgt. Manche interpretieren seine Freundschaften mit Kindern, vor allem Mädchen, sehr, sehr kritisch, aber es war wohl nachweislich eher etwas Naives im Spiel, nichts anderes.
1871 veröffentlichte er dann mit Alice hinter den Spiegeln weitere Geschichten um Alice. Danach folgten Die Jagd nach dem Schnark und andere Nonsenswerke.
Weiß man denn eigentlich, wie es mit Alice Liddell, also der echten Alice, später im Leben weiterging?
Ja, das weiß man. In den 1870er Jahren machte ihr zum Beispiel Prinz Leopold, der jüngste Sohn von Queen Victoria, den Hof. Er studierte auch am Christchurch. Doch angeblich wollte die Königin nicht, dass ihr Sohn eine Bürgerliche heiratet. So war das eben damals.
Och, wie schade.
Stattdessen heiratete sie den reichen Reginald Hargreaves. Sie hatten mehrere Kinder. Auch nach Hargreaves Tod führte Alice das Leben einer wohlhabenden britischen Lady. 1928 allerdings, ihr Mann war lange tot, konnte sie ihren großen Landsitz irgendwann kaum noch finanzieren. Deshalb versteigerte sie ihr Originalexemplar von Alices Abenteuer unter der Erde bei Sotheby's. Es brachte 15.400 Pfund Sterling. Das war viel Geld damals. 1932, als Lewis Carroll 100 Jahre alt geworden wäre, stellte der Käufer das Manuskript in der Columbia-Universität in den USA aus. Auch die 80-jährige Alice war eingeladen, vorhin, und erhielt prompt einen Ehrendoktor.
Das ist aber schon wieder nett. Heute befindet sich das Werk übrigens in der britischen Nationalbibliothek in London.
Lewis Carroll starb bereits 1898 an einer Lungenentzündung im Haus seiner Schwester. Man sagt, er habe seine Heizung im College nur sehr ungern angemacht und sich so schwer erkältet.
Klaus, gibt's denn eigentlich so einen typischen seiner literarischen Sätze, die du für besonders tiefsinnig hältst?
Ja, es gibt einen. Und zwar aus Alice hinter den Spiegeln. Der passt für alle Orte und Zeiten dieser Welt, finde ich. Er lautet: Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.
Also dann, rennen wir weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.